Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zu entgehen. Und um für das Buch zu recherchieren, hat Stefan Gemmel ein Jahr lang so ein Anti-Aggressionstraining mitbegleitet, hat teilgenommen an allen Sitzungen und geleitet hat dieses AGT eben der Uwe Zissener. Und so ist das Buch entstanden und davon erzählen Sie ein bisschen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Super. Dankeschön. Ja, wir begrüßen auch Uwe, Stefan. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Tatsächlich ist das Buch auf diese ganz besondere Weise entstanden.
Ja.
Uwe, du bist Jugendpfleger, das heißt, er für seinen Landkreis organisiert Lesungen. So sind wir zusammengekommen. Ich habe für ihn einige Lesungen gemacht. Und dann trifft man sich auch Mittag schon mal, spricht miteinander, jeder erzählt, was er so macht. Und er erzählte mir von diesem Anti-Gewalt-Training, Anti-Aggressionstraining, wie er also kriminell gewordenen Jugendlichen hilft. Das geschieht über Übungen, über Selbsterfahrungsspiele.
Ganz viel. Was man erwähnen muss, diese Trainings sind nicht freiwillig, sondern die Jugendlichen werden dazu verurteilt vor Gericht und müssen das zwangsweise, in Anführungsstrichen zwangsweise, dann besuchen. Und das ist natürlich ein problematischer Zugang.
Ne? Klar. Und ich habe mir das alles angeschaut, weil er sagte, und mittlerweile weiß ich, es stimmt auch, aber es hat damals so unglaublich geklungen, dass er meistens die Hälfte der Teilnehmer auch erreicht. Das heißt, er mit seinem Co-Trainer zusammen, mit dem Thomas, schafft es tatsächlich, die Hälfte von den Teilnehmern vor dem Knast zu retten. Und das wollte ich mir anschauen. Wir haben überlegt, vielleicht können wir was draus machen, einen kleinen Bericht. Doch tatsächlich haben wir überlegt, wir machen mehr draus, wir machen einen ganzen Roman draus. Das heißt, ich habe die Jugendlichen kennengelernt. Ich durfte auch Teil dieses Trainings sein. Also ich wurde dann regelrecht aufgenommen in die Gruppe. Und die Jungs, kräftige Jungs, haben mich auch regelrecht in ihren Kreis aufgenommen. Ich war Teil des Ganzen, bin mit denen ins Gespräch gekommen. Sie waren sehr offen, sehr ehrlich. Und was mir zum Beispiel jeder gespiegelt hat, ist, dass ihm am Anfang gar nicht klar war, was da mit ihm geschehen soll. Was das Ganze mit ihm überhaupt zu tun hat. Also ich möchte mal gerade einsteigen ins Buch, tatsächlich auch mit einer der allerersten Szenen. Mhm. Nämlich natürlich die Gerichtsverhandlung. Dann, wenn die Jugendlichen zu ihrer Strafe verurteilt werden. Im Buch klingt das so. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte erhält 1 Jahr und 6 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Und da merkt man schon, genau das ist, was die Jugendlichen nicht erreicht. Du nennst es immer diese Juristen, dieses Juristendeutsch.
Ja, genau.
Erreicht die Jungs gar nicht. Alle Teilnehmer dieses AGT haben ja gesagt, die hatten da gesessen, kein Wort verstanden von dem, was da oben passiert und dadurch auch gar nicht verstanden, dass das direkt mit ihnen zu tun hat. Nochmal, der Angeklagte erhält 1 Jahr und 6 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Darüber hinaus werden ihm 80 Sozialstunden auferlegt und die Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training. Die Strafe wird so hoch angesetzt, weil das Gericht eine klare schädliche Neigung bei dem Angeklagten erkennt. Er zeigte weder Reue noch aus den Augenwinkeln heraus, erkannte Mike, wie sein Verteidiger neben ihm zusammenzuckte. Er selbst stand jedoch völlig ungerührt an seinem Platz. Die Worte der Richterin dort vorne, sie zogen einfach so an ihm vorbei, wie ein Schwarm Vögel, die man beobachten konnte oder eben nicht. Mike blickte auf die Uhr. Lange würde das Ganze hier wohl nicht mehr dauern. Gleich würde diese Richterin endlich mit ihrem Gelaber aufhören und er käme hier heraus. Und darauf kam es ja letztendlich an. Raus hier.
Genau. Und das ist eine Situation, die alle Jugendlichen, die ich kennengelernt habe in diesem Bereich, alle gemeinsam hatten. Sie wollen nichts davon wissen, was der Richter, was die Richterin gesagt hat. Sie blenden das komplett aus. Die gehen nach Hause und oft sind die Eltern nicht dabei. Die Jugendlichen schämen sich auch ein bisschen dafür, dass sie vor Gericht stehen und wollen ihre Mutter oder ihren Vater oder wen auch immer nicht dabei haben. Und dann kommen sie nach Hause und erzählen, wenn sie gefragt werden, was ist denn da rausgekommen? Och, gar nichts, ich muss ein paar Sozialstunden machen. Ja? Und sie verdrängen das total und blenden aber dabei auch komplett aus, dass irgendwann das Urteil schriftlich zu ihnen nach Hause kommt. Und die meisten sind noch minderjährig, sind noch keine 18 Jahre alt. Und dann ist dieses Urteil, kommt nach Hause und was machen die Eltern? Die packen das aus dem Umschlag und lesen dann erstmal Wochen, manchmal Monate später, wie das tatsächliche Urteil ist. Und dann ist das Erwachen groß und das sind so Sachen, das ist denen vollkommen nicht bewusst, dass sie durch dieses Verdrängen nicht aus dieser Situation rauskommen. Und dieses Anti-Gewalt-Training ist dann eine Pflichtveranstaltung, weil wenn sie es nicht besuchen, müssen sie für die Zeit ins Gefängnis, wozu sie verurteilt worden sind. Und das ist eben so eine ganz intensive Phase, sie wird auch im Buch schön beschrieben. In dieser Zeit entwickelt sich im Prinzip gar nichts und erst dann, wenn sie in dieses Training kommen, dann haben sie eine Chance, dass sich was entwickelt. Aber das müssen sie auch wollen. Ja? Aber wie gesagt, jetzt haben wir von dem Urteil gesprochen, aber kein Mensch kommt auf die Welt und ist ein Gewalttäter. Und was uns auch ganz wichtig ist, diese Geschichte von diesen Jungs zu erzählen, wie kommen die denn auf diese Spur, sich mit Gewalt durchzusetzen? Und da kommen wir jetzt wieder zu einer Szene aus dem Buch, wie das sich entwickelt.
Das war das Ziel des Buches, aufzuzeigen, wie kommt man in so eine Gewaltspirale hinein und natürlich auch, welche Möglichkeiten gibt es da wieder heraus? Wir schauen mal an den Anfang. Ihr versetzt euch in die Zeit, in der Mike, die Hauptperson, der eigentlich ein Mix ist aus all den Jungs, die uns da gegenüber gesessen haben. Als Mike in der Grundschule ist und an den Lehrerliebling der Schule gerät. Du lügst doch. Mike blickte auf den Boden. Er spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss, vor der ganzen Klasse. Ausgerechnet hier. Und jetzt musste Bjarne ihn angreifen. Mikes Blick wanderte zur Tür. Wo blieb nur Frau Schmieder, die Klassenlehrerin? Sie war doch sonst immer schon vor dem Klingeln im Raum. Bjarne wiederholte seine Anschuldigung. Das ist alles gelogen, was du sagst. Ich habe Beweise. Es stimmt nämlich gar nicht, dass dein Großvater krank ist und dass ihr euch in den nächsten Wochen um ihn kümmern müsst. Ich habe deinen Opa gesehen, vorgestern. Auf dem Fahrrad kam er aus der Schrebergartenkolonie, so wie fast jeden Tag. Und jemand, der krank sein soll, der radelt ja wohl nicht durch die Stadt, oder? Mike schwieg. Aber Bjarne kam jetzt so richtig in Fahrt. Ich weiß aber, warum du lügst, brüllte er durch die Klasse. Ihr habt kein Geld für die Klassenfahrt. Meine Mutter ist im Förderverein der Grundschule und ich habe es am Telefon gehört. Deine Mutter wollte die ganzen 120 Euro für die Klassenfahrt vom Förderverein. Aber so viel kann der Verein ja wohl nicht rausrücken. Und deshalb fährst du nicht mit, stimmt's? Mike hatte das Gefühl, als platzte ihm gleich der Kopf bei all dem Blut, das sich darin ansammelte. Bjarne kreischte beinahe. Stimmt's? Ja, brachte Mike hervor. Stimmt. Und dieser Bjarne greift ihn eben immer wieder an. Immer und immer wieder. Bjarne genießt seine Vorsteherrolle, die er da hat, die Führungsrolle, die er hat in der Klasse. Und sein ausgesuchtes Opfer ist halt eben Mike.
Und das Schlimme ist, es wird von den Erwachsenen nicht wahrgenommen. Weil der Bjarne macht das so geschickt, dass er das immer dann macht, wenn keiner im Raum oder zugegen ist, der intervenieren könnte auf der Erwachsenenebene. Die suchen sich ganz genau die Orte irgendwo in der Umkleidekabine von der Turnhalle, auf dem Flur, auf dem Schulhof. Und diese Terrorisierung durch den Bjarne geht immer weiter. Und irgendwann kommt der Mike an den Punkt, dass er sagt, es muss irgendwas passieren. Und er fasst all seinen Mut zusammen und geht zu seiner Lehrerin. Und dann passiert Folgendes.
Ein einziges Mal. Einmal hatte Mike es versucht. Er hatte all seinen Mut zusammengenommen. Er war zu Frau Schmieder gegangen, um ihr von all den Vorfällen zu berichten. Doch sie war ihm ins Wort gefallen. Ah, da hast du bestimmt noch was falsch verstanden, hatte sie erklärt und ihm eine Hand auf die Schulter gelegt. Bjarne hat das bestimmt nicht so gemeint. Am besten, du nimmst das alles nicht so wichtig. Vielleicht sprecht ihr beiden euch mal aus. Doch genau das hatte Mike zu verhindern versucht. Auf keinen Fall hätte er mit Bjarne reden wollen. Zu groß war die Angst, dass Bjarne ihm wieder das Wort verdreht oder ihn bloßstellt.
Genau, und hier ist jetzt Folgendes passiert. Der Mike hat in dieser Zeit versucht, sich Hilfe zu holen und ist jetzt total enttäuscht, weil, und das ist keine Absicht von der Lehrerin, die Botschaft ist nicht angekommen, hat sie nicht verstanden. Dass er jetzt zu ihr kommt, weil er selber nicht klarkommt. Und jetzt fordert sie von ihm, du musst das selber regeln mit dem Bjarne. Und dadurch wird ein massiver Druck bei dem Jungen aufgebaut, mit dem er nicht zurechtkommt. Jetzt gibt es aber eine glückliche Fügung, denkt sich Mike, nämlich er wechselt, das war am Ende des vierten Schuljahres, als das passierte, er wechselt jetzt die Schule. Und er denkt, okay, Bjarne geht auf eine andere Schule, Gott sei Dank, dem bin ich jetzt los und jetzt wird es vielleicht besser. Und das war ein Irrglaube, weil der Bjarne hatte ja eine Gruppe um sich herum und ein Junge, ganz besonders ein Junge aus dieser Gruppe ist mit ihm auf die andere Schule gewechselt und der ganze Terror und Stress ging damit weiter.
Fünftes Schuljahr auf dem Pausenhof, Mike gegenüber stand Jonas mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Echt? Du weißt nicht, was ein Bastard ist? Mike zog die Schultern in die Höhe. Hey, ich kann dir einen zeigen, lachte Jonas. Ich muss dich nur vor den Spiegel stellen. Mike verstand gar nichts. Er hatte niemandem was getan und schon gar nicht Jonas. Mike hatte ihn bloß aus Versehen angerempelt. Mann, Mike, schrie Jonas, du warst eine Pfeife und du wirst immer eine sein. Und ein Bastard bist du eben auch. Pass auf, ich erklär's dir. Ein Bastard ist ein Kind ohne Vater. So wie du eben, ha? Wahrscheinlich warst du als Baby schon so hässlich, dass dein Vater schreiend weggerannt ist. Oder dein Anblick hat ihn so erschreckt, dass er tot umgefallen ist. Es war Jonas anzusehen, wie er seine Überlegenheit genoss. Nee, warte, ich hab's. Deine Mutter ist eine Nutte. Was? In Mike begann es zu brodeln. Diesen Begriff kannte er nur zu gut. Das ist ganz einfach, erklärte Jonas. Niemand weiß, wer dein Vater ist. Wahrscheinlich nicht mal deine Mutter. Also, deine Mutter ist eindeutig eine Nutte. Mikes Faust brachte Jonas zum Schweigen. Jonas fiel um, doch er rappelte sich sofort hoch und ging auf Mike los. Sie verkeilten sich ineinander und stürzten als übergroßes Paket auf den Boden.
Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht in dieser Biografie von dem Mike, in dem er diesen Druck, den er schon in der Grundschule verspürt hat, bezüglich diesen Angriffen, diesen täglichen Provokationen, dass jetzt eine Grenze erreicht worden ist, in der er das erste Mal handgreiflich wird. In der Grundschule hat er das alles irgendwie weggesteckt, er hat das in sich reingefressen und jetzt ist es halt so weit gekommen, dass er das erste Mal zuschlägt. Und wie es dazu kommt, dass er zuschlägt, das würden wir gerne euch mal demonstrieren an einem Beispiel, wie wir auch mit Jugendlichen arbeiten, wenn wir davon sprechen, wenn sie diesen Druck bekommen, ja, von außen, also sich rechtfertigen zu müssen, sich verteidigen zu müssen und wenn dieser Druck nicht abgearbeitet wird. Da würden wir euch gerne einladen, vielleicht würde der ein oder andere oder zwei Personen mal nach vorne kommen und mit mir eine Übung machen. Ja?
Oh, cool, okay,
ja.
Zeigen welche auf, wie nett ja, ist das denn?
Super. Und ja, komm ruhig, total cool. Klasse.
Erstmal ein Riesenapplaus für die beiden, oder?
Ja, ganz genau.
Komm, dir erstmal zum Mikrofon Namen sagen. Wo ist denn das Mikrofon von eben? Haben wir eins? So, klack. Du bist nämlich der?
Georg.
Georg und?
Ich bin der Luca.
Super. Mensch, Georg, klasse, dass ihr da seid.
Ja, klasse, dass ihr nach vorne kommt. Darf ich euch mal bitten, nehmt das mal so in die Hand, so hinten auf den Rücken, so hinter den Rücken. Und darf ich dich auch bitten, da reinzugehen, in dieses Band. Ja, ganz genau. Und jetzt möchte ich ganz kurz erklären, das, was wir jetzt machen, ist im Prinzip eine Übung, in der die Jugendlichen diesen Druck, den die haben, auch richtig physisch spüren. Also nicht nur im Kopf, auf dieser psychischen Ebene, sondern auch hier am Körper. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ihr beide hättet einen Konflikt, also darf ich dich mal zum Provokateur machen? Ja? Also, oder möchtest du provozieren?
Nee.
Ja, alles klar. Also ist ja mal total okay. Du wärst jetzt jemand, der ihn permanent dissen würde, wollen wir mal so sagen. Immer wieder ärgern, immer wieder auch die Gruppe drumherum darauf hinweisen, ja, der hat keinen Vater, Bastard, ja, und diese ganzen Sachen. Und mit jedes Mal, wenn du ihn provozierst, wird der Druck größer. Und den stellen wir jetzt mal da, dass du mal rückwärts gehst. Okay. Geh mal einfach rückwärts und du bleibst stehen. Merkst du was? Das drückt, ne? Geh mal noch weiter zurück. Und das, was jetzt passiert, ist genau der Druck, der schon in der Grundschule angefangen hat. Bleib mal stehen. Das ist der Druck, der sich aufbaut auf seine Person. Dort steht jemand, der immer wieder provoziert und du gehst bitte noch mal ein bisschen weiter zurück. Fängt es an, weh zu tun? Es fängt an, weh zu tun. Und irgendwann kann er diesen Druck nicht mehr halten. Geh mal noch ein Stück zurück. Ja? Und jetzt lässt du mal ganze Körperspannung nach und kommst, was passiert. Ja, und jetzt habt ihr gesehen, hat das jetzt beschleunigt.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau diese Beschleunigung passiert in dem Moment, wo jemand, der in der Situation wie Mike ist, und als er zugeschlagen hat, ist dieser Druck entwichen und dann rast du auf den Aggressor zu und dann passiert diese Kollision. Und dann kommt es zu dem Schlag. Möchtest du mal spüren, wie das ist, wenn man die Spannung nachlässt, mal den Rollentausch machen? Ja. Mach doch mal. Geh mal zurück. Geh du mal zurück. Bleib du mal stehen. Geh mal richtig zurück. Und dann lässt du mal richtig Körperspannung raus. Ach, du Heilige. Super. So, merkst du den Druck? Okay, und jetzt lässt du mal Körperspannung raus und lässt dich einfach mal gehen. Ja, er bremst. Kannst du dir vorstellen, das mal richtig loszulassen? Mach das mal. Okay. Es kann gar nichts passieren. Weil es geht mir darum, dass wenn die Geschwindigkeit mal zugelassen wird, kannst du nicht mehr anhalten. Oder nur noch ganz schwer. Noch mehr Druck. Ja, siehst du? Und diese Beschleunigung, wer das mal spüren will, kann gerne nach vorne kommen, auch mal hier rein und mal sehen, wie das ist, wenn man diesem Druck nicht mehr standhalten kann. Und dann kommt es zu dieser Aggressionshandlung. Und das ist der erste Schritt zum Gewalttäter, weil dann hat er auf einmal Erfolg. Weil er haut den, der ihn bedroht, erstmal weg. Okay.
Was mit Lukas aber auch passiert ist, nee, ganz kurz nochmal. Luca, wollte einen Schritt vorgehen und um Druck zu entgehen. Was ist passiert? Ein Erwachsener sagt ihm wieder mal, nee, bleib mal stehen. Nee, geh mal noch einen Schritt zurück. Also von der Erwachsenenseite wird sehr oft und leider auch meistens der Druck erhöht. Die Eltern erwarten von dir, dass du 1A funktionierst. Die Lehrer haben Erwartungshaltungen an dich. Sogar der Onkel, die Tante und so. Alle warten, dass du diesem Druck einfach standhältst. Ja? Und genau das ist auch gerade wieder passiert. Wieder stand ein Erwachsener da und sagte, lassen wir.
Und das ist einfach so ein kleines Möglichkeit, solche Themen zu thematisieren und noch spürbar zu machen. Und den Druck kann man spüren, ne? Der wird deutlich, tut sogar weh. Okay, vielen Dank bis dahin.
Nochmal einen Riesenapplaus.
Ja, danke schön. Okay, lesen jetzt weiter.
Nicht nochmal?
Nee. Ja, müssen gucken. Okay. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat er zugeschlagen. Und das wird jetzt das erste Mal wirklich thematisiert. Ne? Und ich denke, da können wir noch mal reingucken ins Buch. Der Lehrer kommt dazu und die beiden werden auseinandergeholt. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen Mike, dem Lehrer und dem Jonas. Und in diesem Gespräch kommt am Ende wieder der entscheidende Satz heraus, da müsst ihr zweimal dran arbeiten. Und es ist schon wieder die Verantwortung bei den beiden gelandet, die ja vorher schon gezeigt haben, dass sie gar nicht daran arbeiten können, weil ihre Konfliktlösung ist, sich zu schlagen. Und hier wird wieder die Verantwortung abgegeben und es passiert halt wenig. Ne? Mhm. Und
Nee, halt da nicht. Agitivik? Kann man den Sprung machen?
Genau. Und jetzt ist es so, dass der Mike in dieser Situation anfängt, und das wird halt auch sauber beschrieben, dass er anfängt, nicht mehr ein Vertrauen zu Erwachsenen zu haben. Er muss jetzt für seine Sachen selber Lösungen finden. Und die Lösung, die am einfachsten ist, sich körperlich durchzusetzen. Und das kann er, und da wird er immer besser, und er wird dann immer mehr in eine Schublade gesteckt, und keiner will irgendwann mehr was mit ihm zu tun haben, weil er hat den Ruf weg, er ist der Schläger. Und dann kommt es zu der massiven Eskalation und dann kommt er ins Training. Und dann, ja, und dann kommt der erste Tag. Den würden wir noch...
Der erste Tag, den er gerne noch ein bisschen herausgeschoben hätte. Also alle Jugendlichen, alle, mit denen wir gearbeitet haben, alle in der Gruppe und auch in den Gruppen vorher und nachher und zeitgleich, alle Jugendlichen haben keinen Bock auf AGT. Keiner möchte dorthin. Und unser Mike dann natürlich auch nicht. Das haben uns alle Jugendlichen da so bestätigt. Das ist doch alles nur Scheiße. Anfangs. Saßen mit so einer Abwehrhaltung in den ersten Stunden dort. Und so ähnlich geht es unser Mike eben auch. AGT. Heute war der erste Termin zum AGT. Ein Gespräch mit den AGT-Trainern. Und Mike hatte keinen Bock drauf. 3 doofe Buchstaben, nichts weiter. Dahinter verbargen sich doch wieder nur Sozialfuzzis, die alles besser wussten. Ihm wahrscheinlich gute Ratschläge geben wollten oder... Es nervte und Mike verfluchte diese Richterin wohl zum 1000. Mal. Wie ein Schatten verfolgten ihn diese Buchstaben. Doch dann erinnerte er sich nämlich an ein Gespräch mit seiner Mutter, die zu ihm gesagt hatte, zeig es mir einmal. Du ziehst das jetzt durch, zeig mir einmal, dass du den Mumm hast, sowas durchzuziehen, bleib dabei, zeig mir bitte einmal, dass ich keinen Verlierer geboren habe. Und in der Schule ist er auch dauernd der Loser. Also das ist erstmal so sein Anstoß seiner Mutter zuliebe, macht er sich auf den Weg aber nicht gern. Die Fahrkarte für den Bus zur Stadtverwaltung hatten sie ihm schon vor einigen Tagen zugeschickt. Nun starrte er darauf und grübelte immer noch. Einige der übrigen Wartenden an der Bushaltestelle traten schon vor. Mike sah auf und erkannte den Bus, der in diesem Moment vorfuhr. Der Bus, der direkt an der Kreisverwaltung halten sollte. Der Bus, über dessen Windschutzscheibe ganz klar zu Mikes AGT geschrieben stand. Zumindest fühlte es sich gerade so an, denn Mike hatte das Gefühl, als wüssten alle hier, wohin der Weg ihn führen sollte. Alle wussten, dass es in diese Losergelaber ging. Boah, ihr könnt mich doch alle mal, krummelte er, obwohl niemand Notiz von ihm nahm. Und während einige Leute in den Bus stiegen, zerknüllte Mike den Fahrschein, warf ihn zum Boden und steckte die Hände in die Hosentaschen. Alle könnt ihr mich mal, brummte er und blieb sitzen. Doch in dem Moment, in dem sich zischend die Türen schlossen, kam Leben in Mike. Stopp, schrie er, fischte die Karte hervor und presste sie gegen die Scheibe des Busses. Wieder öffneten sich die Türen und Mike stieg ein, sauer auf sich selbst. Ferngesteuert, das war er. Ferngesteuert von 3 Buchstaben. Jetzt saß er in diesem miefigen Bus. Die Hände vor dem Oberkörper verschränkt, saß er wie ein schmollendes Kind auf dem Platz und beobachtete, wie sie von Station zu Station fuhren. Bis die metallene Stimme aus dem Fahrzeuglautsprecher verkündete, nächster Halt, Kreisverwaltung, Stadtpark. Von hier aus konnte Mike das hohe Gebäude schon erkennen. Er wandte sich davon ab, denn jetzt fasste er endlich seinen Entschluss. Er würde nicht aussteigen. Er würde wieder zurückfahren und schnurstracks in die Praxis von Dr. Zügler gehen. Seinem Hausarzt. Der würde ihn schon krank schreiben, einen Krankenschein ausstellen. Ach, die konnten ihn doch alle mal. Der Bus hielt an der Kreisverwaltung. Einige der Leute, die vor Mike eingestiegen waren, stiegen aus dem Fahrzeug aus. Mike blieb sitzen, immer noch mit verschränkten Armen, als die Türen sich schlossen und der Bus seine Fahrt wieder aufnahm. Mike blickte zur Kreisverwaltung. Alles Mist. Er war nicht ausgestiegen. Warum auch? Er hatte da nichts verloren. Verloren. Verlierer? Das hatte doch seine Mutter gesagt. Zeigt mir, dass ich keinen Verlierer geboren habe. Shit, Mike sprang auf. Ungeduldig wartete er, dass der Bus endlich hielt und er aussteigen konnte. Als die Türen sich öffneten, rannte er auch schon los. Weg von dem Bus, weg von diesem Fahrer. Er blickte auf seine Uhr. In 10 Minuten sollte er da sein. Das war nicht zu schaffen. Na super, jetzt kam er auch schon zu spät. Mike rannte, hastete, bis er schweißüberströmt und völlig außer Puste das Gebäude erreichte. Er blickte auf das Einladungsschreiben. Raum 228b, zweite Etage links. Na, immerhin musste er nicht nach dem Weg fragen. 2 Stufen auf einmal nehmend, hetzte er die Treppen hinauf. Er war 7 Minuten zu spät dran. Also, wieder Ärger. Raum 226, noch konnte er umkehren. Raum 226b, noch war es nicht zu spät. Raum 227, Dr. Zügler würde ihn krank schreiben, ganz bestimmt. Raum 227b, er musste nur umkehren. Raum 228, jetzt! Raum 228b, Mike blieb stehen. An der Tür zum Raum hing ein DIN A4-Bogen Papier, auf dem mit dickem Edding geschrieben stand AGT. Mike überlegte, ob er flüchten oder klopfen sollte. Und dann sah er in Gedanken seine Mutter vor sich sitzen. Er klopfte an.
Okay. Und das ist so eine klassische Geschichte, die wir immer wieder erzählt bekommen, und zwar am Ende des AGTs. Wenn die Jungs 9 Monate bei uns waren, erzählen sie uns die Geschichte, wie der erste Tag für sie abgelaufen ist, und der ist hier wunderschön dargestellt. Sie kommen nur unter dem Druck des Gerichtsurteils zu uns, und dann beginnt unsere Arbeit. Wir müssen die Jungs dazu bekommen, dass sie nicht unter dem Druck des Urteils kommen, sondern dass sie eine Entscheidung treffen, dass sie an ihrem Leben, an ihrem Verhalten und an ihrem Thema Gewalt arbeiten wollen. Und das ist so der erste Schritt, den wir versuchen zu gehen, indem wir erstmal mit ihnen alleine sprechen, also noch nicht in der Gruppe. Wir Trainer sind oft zu zweit und empfangen diese Jugendlichen dann zu diesem Interview. Und da fängt es an, dass wir wirklich eine Motivation erzeugen wollen, dass sie sagen, ja, ich komme, weil ich an dem arbeiten will, was mich persönlich bewegt. Und erst, wenn wir das geschafft haben, das machen wir mit dem Interview, dann in den ersten Einheiten, es dauert so in der Regel zwischen 4 und 8 Einheiten, die wir mit denen machen, also 4 Stunden einmal die Woche. Und dann entscheiden die sich plötzlich, hier glaube ich, kann ich etwas lernen. Hier kann ich was fürs Leben lernen. Hier besteht die Möglichkeit, dass sich was verändert. Und dann, wenn diese Stimmung in die Gruppe kommt, dann fangen wir an, daran zu arbeiten, an den Themen, die sie haben, an den Problemen, die sich angehäuft haben. So ein Bild ist mal von einem Jugendlichen genannt worden, der hat mal gesagt, ich sitze in einem riesengroßen Bulldozer, der hat vorne so eine Schaufel, die schiebt den Sand vor sich her und er sagt, ich sitze seit 17 Jahren in diesem Bulldozer und schiebe meine Probleme vor mir her. Und wer das mal gesehen hat, wie sowas wirkt, wenn dann die Erde sich aufhäuft bei diesem Bulldozer, und so haben sich bei dem die Probleme aufgehäuft. Und er sagt, ich muss aus diesem Bulldozer aussteigen und muss anfangen, diese ganze Erde vor meinem Schild mit der Schippe wegzuschippen und mir klar zu werden, was ist da passiert in meinem Leben. Hinter dem Schild sich zu verstecken, das löst keine Probleme. Und diese Arbeit machen wir dann im AGT. Über 9 Monate hinweg geht so ein Training. Das kann auch mal kürzer sein, aber in der Regel dauert das diese Zeit und wir entwickeln dann Strategien, wie sie anders damit umgehen können. Und ganz ehrlich gesagt, und das ist auch im Buch so erwähnt, wir fangen in der Regel mit 8 Jugendlichen an, dieses Training. Und wenn wir mit 4 oder 5 erfolgreich enden, dann haben wir eine gute Arbeit gemacht. Es gibt immer wieder Menschen, die sind nicht erreichbar. Aber auch das ist eine Realität und die ist auch da grundgelegt. Und das ist so das, was wir uns auch bei diesem Projekt gedacht haben, dieses Thema mal unter einer anderen Perspektive in die Öffentlichkeit zu bringen. Und nicht diesen Headlines hinterher zu laufen, die zum Beispiel dann auch in der Bild-Zeitung stehen, in der U-Bahn in München haben Jugendliche jemanden umgebracht. Also das gibt es, klar, aber das sind nicht die jugendlichen Gewalttäter, die wir tatsächlich auch alle haben. Ja? Also das ist die Spitze des Eisberges. Aber darunter gibt es ganz viel und denen ist dieses Buch gewidmet und wir wollen da aufmerksam machen, dass man an dieser Sache arbeiten kann und dass man die Kinder nicht aufgeben muss, nur weil sie sich irgendwann mal schlecht verhalten haben.
Okay. So ist das Buch aufgebaut, so ist es entstanden. Die Jugendlichen im Buch stehen tatsächlich stellvertretend für die Jugendlichen im AGC. Also es ist sehr viel Realität drin und ein Teil davon ist dann Dramaturgie und Fiktion. Wir sagen vielen, vielen Dank. Nochmal Georg, Luca, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt habt. Wer Autogramme sammelt, wir sind gleich hier links an der Seite. Wer ein Gespräch mag, da sind wir auch links an der Seite. Also wenn ihr noch ein bisschen mit uns ins Gespräch kommen wollt, wenn ihr noch Zeit braucht mit uns, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Dankeschön. Haben wir irgendwas vergessen?
Nö. Nee. Alles klar.
Wer mag? Dankeschön. Da vorne links.
Ja, wir müssen uns erst entkabeln.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.